Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
Sie hat eben vorausgesehen, dass es zu schwerwiegenden Konflikten kommt und dachte einfach, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das lösen soll, soll es der städtische Rat machen.
Ist das eine große Tat?
Ich glaube ja.
Ja?
Sie hat mit dazu beigetragen, dass es die Schweiz in der heutigen Form gibt.
Hallo bei einer neuen Ausgabe der Theo Lounge. Letztes Mal haben wir im Rahmen des RevLab Festivals einen Podcast aufgenommen mit Johanna Haberer von dem Zeitpodcast und der Pfarrerstöchtern. Und da waren wir in der Helferei in Zürich vor Publikum 150 Zuhörende. Die Helferei ist der Ort, wo vor 500 Jahren der Amtssitz von dem Reformator Zwingli war. Heute habe ich hier zu Gast einen Historiker, der sehr tief eingestiegen ist in die Geschichte der Reformation, in überhaupt in diese Zeit vor 500 Jahren, mit speziellem Blick auch auf die sehr spannende Geschichte, die hier in Zürich sich zugetragen hat. Und zwar Peter Kamber.
Hallo.
Sie sind 1953 in Zürich geboren, Historiker und Schriftsteller. Und seit 2007 leben Sie in Berlin und Zürich, überwiegend, glaube ich, aber in Berlin.
Jetzt hier überwiegend, genau.
Von Ihnen gibt es eine sehr gewichtige Schrift, die auch jetzt in diesem Jahr, wo wir in Zürich auch wiederum ein Jubiläum begehen, nämlich vor 500 Jahren, hat die letzte Äbtissin hier den Schlüssel übergeben an die Reformatoren, eigentlich an den Stadtrat. An den Stadtrat muss man sagen. Also vor 500 Jahren hat die letzte Äbtissin den Klosterschlüssel vom Frau Münster an den Stadtrat übergeben. Das wird in der zweiten Jahreshälfte vor allem in Zürich mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Und eine der Quellen, auf die wieder zurückgegriffen wird, ist Ihr 500 Seiten starkes Buch, Titel Reformation als bäuerliche Revolution. Ein sehr starker Titel, finde ich.
Ja, ich habe mich lange damit befassen können in einem Forschungsprojekt.
Aktuell, haben Sie mir gesagt, haben Sie einen Roman, der vor der Veröffentlichung steht. Und da geht es um die Täufergeschichte, die tatsächlich vor 500 Jahren in Zürich ihren Ausgang genommen hat.
Ja, genau. Hauptfigur, das darf ich verraten, ist Konrad Grebel, der Sohn eines Ratsherrn, der für Außenpolitik zuständig war. Unter den Gemeinden gab es reformatorische Gemeinden wie Zollikon, und die waren an der Spitze der reformatorischen Bewegung der Bauern und Bäuerinnen auf dem Land. Umgekehrt aber Meilen war eine Gemeinde, die eher gegen die Reformation war, direkt am See. Und es war sehr heterogen zusammengesetzt und sehr viele Gemeinden offenbar in Stadtnähe, Riesbach, Seefeld und so weiter und so fort. Es ist eben so, dass vor allem diese Gemeinde Zollikon, die gehörten zu den Bauern und Bäuerinnen, die dann auch für die Taufbewegung so wichtig waren. Die waren ganz revolutionär eingestellt. Das könnte natürlich bei der Äbtissin auch für Sorgen, wird ihr Sorgen bereitet haben. Wie wird sich das alles entwickeln? Und Sie haben ja erwähnt, dass diese Übergabe im Ende 1524 erfolgt ist, nach dem Ittinger Sturm, der ersten großen Besetzung eines Klosters. Und ich glaube, die Schwierigkeiten, die die Äbtissin da vor sich sah, waren so groß, dass sie dachte, ich gebe das vielleicht lieber dem Staat, weil das gibt nur Scherereien. Weil die Reformation, um das vielleicht vorauszuschicken, war ja in den Augen der Bauern und der Bäuerinnen eine Befreiungstheologie. Sie dachten, die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse werden sich nun verändern. Und heutzutage hat man sich ja angewöhnt, Religion als etwas rein geistig-seelisches zu betrachten. Aber damals im Mittelalter, auch in der, noch im 15. und dann im 16. Jahrhundert, war Religion und wirkliches Leben in einer ganz engen Beziehung. Vor der Reformation wurden die Heiligen um Hilfe gebeten, weil die Leute hofften, dass die Ernte da gut ausfällt. Man hat die Heiligen um Hilfe gebeten bei Krankheit, bei schweren Geburten und so weiter. Religion und materielles Leben waren in einer engen Beziehung.
Würden Sie auch zustimmen, vor 500 Jahren und heute gibt es ziemlich viele Parallelen. Wir haben heute die Empfindung, wir leben in einer multiplen Krise. Und wenn wir mit den Menschen vor 500 Jahren, gerade auch in diesem Raum hier, gesprochen hätten, dann hätten sie gesagt, ach ja, bei uns auch. Dann hätten sie vielleicht gefragt, was habt ihr? Dann würden wir sagen, ja, wir hatten Corona. Dann würden die sagen, ja, wir haben immer noch Pest. Und Kriege, ja, haben wir auch, the same sozusagen. Aber ein Unterschied, glaube ich, ist, dass damals eben enorme soziale Umbrüche und religiöse Aufbrüche, Erweckungsbewegungen es gegeben hat. Und Sie haben das schon angedeutet, wenn man sich mit der Zeit befasst, das ist fast ein und dasselbe. Sozialer Aufbruch und religiöse Erweckung. Und das scheint mir ein großer Unterschied zu heute zu sein, wo doch vielfach sowas wie ein Utopieverlust eingetreten ist, eine gewisse Perspektivenlosigkeit, ein Hoffnungsverlust auch. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich würde sagen, die meisten Leute denken, auch den Bauern ist es nur darum gegangen, ihre Abgaben loszuwerden. Aber das stimmt nicht. Die Reformation auf dem Land war ein Kampf um mehr Religion, nicht um weniger Religion. Man muss sich vor Augen halten, dass die bäuerliche Bevölkerung durchdrungen war von Religiosität. Und das hat sich auch in der Reformation nicht geändert. Und vor der Reformation war das Ziel jeder bäuerlichen Gemeinde, eine Kirche im eigenen Dorf zu haben oder mindestens eine Kapelle. Weil sonst im Winter, wenn Eis oder Schnee lag, dann mussten die in die nächstgrößere Nachbargemeinde oder vielleicht sogar nach Zürich. Und das war beschwerlich. Und wenn eben eine Frau in den Wehen lag und Angst hatte, vielleicht zu sterben, oder wenn jemand den sicheren Tod vor Augen hatte, wenn kein Pfarrer oder kein Priester damals in katholischen Zeiten im Dorf war, dann musste man ohne die Sakramente sterben oder man hatte Angst. Und deshalb legten die Bauern alles daran, eine eigene Kirche zu haben. Und die statteten sie auch mit Heiligenbildern auf. Die Bauern haben gespendet, gestiftet für diese Heiligenbilder. Und nun kommt's. Plötzlich wird ihnen gesagt, die Heiligen, vermögen das gar nicht zu tun, was die Menschen im Aberglauben von ihnen erwarten. Das Heil, also das Seelenheil, das kommt nur vom Himmel, Gnade Gottes und so weiter. Und all die heiligen Werke, Opfern, Spenden, Geld den Bettlern und Bettlerinnen geben, das hilft überhaupt nichts, um ins Paradies zu kommen. Auch die Seelenmessen, das ist alles unnütz. Und damit kam das Geschäftsmodell, das sage ich jetzt etwas sarkastisch, der katholischen Kirche in eine Krise. Weil die haben den sogenannten Gnadenschatz, die haben die wie an der Börse verhökert. Leuten in der Sterbestunde versprochen, sie kommen garantiert ins Paradies oder haben nur ein paar kurze Monate oder Jahre im Fegefeuer zu verbringen, wenn sie ihren Besitz der Kirche oder irgendeinem Kloster übertragen.
Also da ist ganz viel reingekommen an Fegefeuer, Heiligenverehrung, wo Bauern, die ja damals auch noch in der Mehrheit nicht lesen konnten und Bäuerinnen, denke ich mal, da angewiesen waren auf was der Priester sagt. Und es war dann sozial und wirtschaftlich ist es schwieriger geworden durch Umstände wie eine Umstellung auf die Geldwirtschaft, die ja schon im Hochmittelalter eingesetzt hat. Das heißt, es ist etwas passiert, was wir heute auch wieder sehen. Ein Spalt Stadt-Land hat sich vergrößert. Heute sagen wir auch oft als Städter, als Akademiker, dann abschätzig sprechen wir über die Probleme der Leute am Land. Und diese Frühphase der Reformation war ja eine, wo irgendwo aufleuchtete, wir können gemeinsam etwas machen. Wir können gemeinsam eine Gesellschaft aufbauen, die gerechter ist.
Ja. Genau. Und die Leute auf dem Land, die eben, wie gesagt, für Heiligenbilder Geld gestiftet hatten und so, die fühlten sich einfach betrogen. Und dann kamen natürlich auch die Klöster in Kritik, weil denen mussten die Bauern und Bäuerinnen Zehnten geben, also den zehnten Teil der Ernte. Und die haben sich aber nicht um die Seelsorge gekümmert.
Ja, und dafür hätte man denken können, wenn sie den Zehnten abgeben, also 10%, dass sie wenigstens die Pfarrer aussuchen können, aber so war das auch nicht.
Nein, und das war eine ganz wichtige Forderung der Bauern, dass sie eben ihre Pfarrer selber wählen können. Und dann kam eben eines zum anderen und schon 1522 und dann auch 23 kam es zu Zehntenstreiks. Also die Bauern haben den Zehnten nicht mehr abgeliefert.
Sprechen Sie jetzt von der Schweiz oder?
Von Zürich.
Von Zürich sprechen Sie, ja.
Das war ganz wichtig. Und deshalb eben, wenn wir nochmal an dieses Frau-Münster-Abtei zurückdenken, damals war das alles noch offen. Was wird jetzt, wie wird die Entwicklung sein? Werden die Bauern weiterhin den Zehnten abliefern oder nicht? Wie es dann rausgekommen ist, die Zehntenpflicht blieb bestehen, das zur großen Enttäuschung der Bauern. Und der Staat wurde nun der Empfänger. Auch die Kloster, der Klosterbesitz, da gingen die Bauern ebenfalls leer aus. Das kam alles an den Staat.
Also es ist Säkularisierung erfolgt. Es hat sich etwas gebildet, was wir ja heute auch noch kennen, Steuern. Und ja, aber was ist das Problem?
Das Problem war, dass die Bauern dachten, Ja, wo bleiben wir jetzt? Und die haben dann 1525 sogenannte Artikelbriefe aufgesetzt, in denen sie ihre Forderungen verbalisierten. Schon 1524 hat eine erste Gemeinde, Embrach, die Aufhebung der Leibeigenschaft gefordert. Im Namen eben der neuen Theologie, im Evangelium sei zu lesen, alle Menschen seien gleich und so, wieso soll man dann noch leibeigen sein? Das heißt, die aus dieser aus diesem geistigen Aufbruch entstand ein gesellschaftlicher Aufbruch. Und das wurde dann zu einem Streit zwischen Stadt und Land, wie Sie richtig betonten. Und jetzt gingen die Bauern und die Bäuerinnen in eine Falle, weil sie dachten, das Evangelium und die Bibel, das ist das göttliche Wort. Und da drin steht, wir sind alle gleich, also dürfen wir Fische fangen, wir dürfen jagen, wir dürfen dies, wir dürfen das. Und plötzlich kommt Zwingli, kommt auch Luther, kommt die Stadt und sagt, Moment mal, im Evangelium steht bei Paulus, Römer 13, alle müssen der Obrigkeit gehorsam sein. Und so hat die revolutionäre Reformation einen anderen Weg genommen. Sie wurde sozusagen konservativ. Es wurde eine städtische Reformation. Und von den Bauern wurde dann eben absoluter Gehorsam eingefordert. Und die Bauern, die vor der Reformation immer wieder Aufstände machten, die wurden jetzt darauf hingewiesen, nein, das dürft ihr jetzt nicht mehr, ihr müsst gehorsam sein.
Herr Kemmer, ich habe da bei Ihnen, das war ja auch Ihre Dissertation, die dann als Buch erschien, Reformation als bäuerliche Revolution, ein Zitat gefunden eines Autors, also der eben so etwas schon gesagt hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also das ist lange bekannt, der heißt Rudolf Johann Pöppli, 1914, die Stadt hatte ein großes Interesse daran, dass die durch die Säkularisation der Klöster in ihren Besitz gelangten Zehntrechte in vollem Umfang erhalten blieben. Ja, in der Folge wurde der dem Staat zustehende Zehnt immer mehr als eine öffentliche Steuer behandelt. Das ist das, was wir ja schon gesagt haben. Und Sie haben damals noch angemerkt, eine Steuer wohlverstanden, von der die Städter befreit waren.
Ja.
Also ist da eine sozusagen Einseitigkeit liegt vor.
Ja, es ist halt heute noch so, dass es ein Stadt-Land-Gegensatz gibt. Meine ehemalige Frau, sie lebt mit einem Bauern zusammen, die hat mir das kürzlich erzählt, dass sie einfach das Gefühl haben, ihre Arbeit bekommt nicht mehr die Wertschätzung, die
und
es hat.
Übrigens, und die sind ja auch wieder in der Revolte sozusagen, die Bauern. Das haben wir ja gerade in Deutschland stark erlebt, Anfang dieses Jahres.
Ja, es gibt nach wie vor Probleme und es ist auch keine Lösung in Sicht, weil einerseits wird immer mehr verlangt von den Bauern und von den Bäuerinnen, dass sie Rücksicht nehmen auf die Umwelt und so weiter und so fort. Umgekehrt wollen die Menschen aber immer weniger für die Nahrung bezahlen, halten alles für selbstverständlich. Und Direktzahlungen werden dann häufig als Almosen betrachtet. Und ich glaube, die Menschen müssten sich daran gewöhnen, dass die Nahrung, die so wichtig ist, dass sie einfach mehr kosten sollte.
Ist denn in Ihrer Familie, gibt es da auch bäuerliche Linien?
In meiner Familie, der Großvater mütterlicherseits, der ist in einer Bauerngemeinde Oberwil hinter dem Uetliberg aufgewachsen, und der hatte, obwohl er in Zürich da bei der Tram arbeitete, also bei der Straßenbahn, er hatte noch immer einen Acker, den er in der Kriegszeit mit Gemüse bepflanzte, Bohnen und alles Mögliche. Und das hat er immer in einem Karren, den er seinem Fahrrad anhängte, dann in die Stadt geschafft und verkauft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er dann irgendwie so viel Geld beieinander, dass er sich ein amerikanisches Cabriolet kaufen konnte. Und im Kreis 4 war er dann bekannt als der sogenannte Stadtbauer.
Bei mir ist tatsächlich so, also beide meine Eltern sind Bauernkinder. Also ich bin stark in so einer Linie stehend und sicher auch dadurch sensibilisiert für diese Thematik. Wir sind jetzt mitten reingesprungen, und so habe ich es mir ja auch erhofft und vorgestellt mit Ihnen in diese Fragen von vor 500 Jahren, und wir haben häufig jetzt auch schon über die Bauern gesprochen. Lassen Sie uns bitte nochmal orientieren. Wir wollen auch erinnerungsgeschichtlich auf diese Zeit schauen und auch darauf, wie gefeiert, wie gedacht wird. Wir hatten 2017 das große Reformationsjubiläum, Anlass Luthers Thesenanschlag, und 2019 wurde in Zürich groß gefeiert. Zwingli fängt an als Leutpriester im Großmünster. Nächstes Jahr wäre das große Gedenken an die Bauernkriege, zumindest in Deutschland. Ich habe den Eindruck, die ganz großen Feierlichkeiten gibt es dann nicht. Ausnahme Thüringen, die haben eine Landesausstellung zu Thomas Müntzer. Wie ist denn da Ihr Wissensstand? Haben Sie das Gefühl, das wird auch ein offizielles Thema sein?
Also das Interesse ist sicher da, vor allem eben jetzt im Kanton Zürich, aber auch im angrenzenden Kanton Schaffhausen und im Thurgau. Weil das 1524 kam es ja zum sogenannten Ittinger Sturm. Da wurde von aufständischen Bauern das Kloster Ittingen, die Karthause Ittingen, gestürmt, und nach anderthalb Tagen wilder Besetzung ging das dann auch in Flammen auf. Und daran wird schon erinnert. Der Ausgangspunkt damals war übrigens, dass der katholische Landvogt von Thurgau, der in Frauenfeld residierte, einen evangelischen Pfarrer in der Nähe von Stein am Rhein in Burg entführt hat, weil der die Heiligenbilder beseitigt hat. Er hat sie nicht zerstört, sondern einfach weggeräumt. Und weil eben die Reformatoren dachten, man soll die heiligen Bilder jetzt nicht mehr anbeten und so weiter. Und für die Katholischen in der Innerschweiz war das natürlich ein Riesenskandal, was die Stadt Zürich im Juni 1524 ganz offiziell machte, nämlich alle heiligen Bilder und Altäre aus den Kirchen zu schaffen. Und was die bäuerlichen Gemeinden lange schon im Voraus vielfach selber gemacht hatten, nämlich Bilder zu beseitigen. Für die Katholischen war das ein Sakrileg, todeswürdig. Und die wollten eigentlich auch den Prediger in Stammheim, ganz in der Nähe von Ittingen, entführen, aber die Bauern hatten vorgesorgt und sich mit anderen Gemeinden zusammengeschlossen und beschlossen, dass wenn die Kirchenglocken Sturm läuten, dass dann alle bewaffnet zusammenströmen, um einen feindlichen Angriff des Landvogts von Thurgau abzuwehren.
Dieses Datum Juli 1524, der Ittinger Sturm, ist das so etwas wie, würden Sie sagen, Schlüsselereignis, eine Vorbereitung der Bauernkriege schon?
Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Datum und wird auch in den Bauerngemeinden der Region gefeiert. Und es hätte tatsächlich zu einem Krieg kommen können, weil die Bauern aus der Landvogt von Thurgau eben diesen evangelischen Pfarrer Öxli, hieß der, aus Burg bei Stein am Rhein entführte und nach Frauenfeld in Frauenfeld einsperrte, haben noch in derselben Nacht, weil er hat um Hilfe geschrien, Mordio, Mordio, und dann sind wurden die Kirchenglocken geläutet und alle Bauern sind zusammengeströmt und eilten den Häschern nach. Dummerweise führte die Thur, ein Fluss, der vor Frauenfeld liegt, gerade Hochwasser, weil ein paar Tage zuvor war ein Gewitter gewesen und deshalb konnten die Bauern nicht über den Fluss hinwegsetzen. Die Knechte des Landvogts, die hatten natürlich ein Boot und waren schon längst in Sicherheit. Deshalb haben die Bauern dann gedacht, ja, was machen wir jetzt? Und die waren hungrig, durstig und haben das nahe Kloster Ittingen besetzt. Wollten dieses Kloster aber als Bastion benutzen für einen Krieg gegen Frauenfeld. Da waren natürlich aber die Stadt Zürich dagegen. Die haben Ratsherren entsandt, um die Leute zu beruhigen. Und umgekehrt haben die Katholischen auch mobilisiert. Der Landvogt hat am gleichen Tag um 17 Uhr am Nachmittag ebenfalls die Kirchenglocken geläutet und dann strömten zuerst 3000 Menschen zusammen. Am nächsten Morgen waren es schon 7000 und es hätte ein furchtbares Gemetzel gegeben. Und dann gelang es der Stadt Zürich, die Bauern zum Aufgeben zu überreden.
Und die Äbtissin, wenn wir die mitdenken, meinen Sie, die hat da auch Handlungsspielräume gehabt in diesem Moment?
Sie konnte sich sicher vorstellen, dass große Probleme vor dem Frau-Münster-Kloster stehen. Nämlich, wie gestalten wir in Zukunft das Verhältnis zur bäuerlichen Bevölkerung? Jetzt, ich sagte, dass dieser Ittinger Sturm einen eidgenössischen Bruderkrieg hätte auslösen können, weil die katholischen Orte in der Innerschweiz, die waren entsetzt und haben von der Stadt Zürich die Auslieferung der Rädelsführer gefordert und offen gedroht, einzumarschieren in Zürich. Und im 15. Jahrhundert gab es ja schon mal einen Krieg zwischen den inneren Orten und der Stadt Zürich. Das war der alte Zürichkrieg mit Seeschlachten auf dem Zürichsee und blutigen Auseinandersetzungen. Und die Leute hatten Angst. Und die Stadt Zürich wollte alles vermeiden, vermeiden, dass es zu einem Krieg kommt. Und deshalb hat sie dann 4 Leute tatsächlich nach Baden zum eidgenössischen Landvogt geschickt. Also die wurden ausgeliefert und 3 davon zum Tode verurteilt. Und Dennoch waren die Katholischen noch nicht zufrieden. Die Bauern hatten darin ein Kloster angezündet und drohten nach wie vor mit einem Krieg. Und nur weil die inneren Orte eben Solddienstverpflichtungen hatten und im Februar 1525 in der Schlacht von Pavia in Italien 5000 Krieger verloren haben, 4000 weitere wurden gefangen gesetzt, waren sie außerstande, ihren Drohungen, ihre Drohungen wahrzumachen.
Herr Kamber, jetzt geht daraus hervor, aus dem, was Sie sagen, dass der Bauernkrieg, der konnte ja vermieden werden in der damaligen Zeit.
Glück, ja.
Nun hört man, wenn man sich umhört ein bisschen, habe ich gehört hier in Zürich, die Meinung, Bauernkriege, das war für uns hier eigentlich kein so großes Thema. Kann man das so sagen?
Nicht so korrekt, weil 1525 haben die Bauern im Zürcher Oberland das Kloster Rüti besetzt und es gab auch noch andere Klosterbesetzungen und da haben die Bauern eben ihre erwähnten Artikelbriefe aufgesetzt. Wir möchten dies, wir möchten das, wir wollen keine Leibeigenschaft mehr, wir wollen jagen und fischen dürfen.
Sind das diese 12 Artikel, die eigentlich in Deutschland formuliert wurden?
In Deutschland gab es ganz ähnliche Artikel, genau. Und wichtig ist zu wissen, dass die Bauern in Süddeutschland sehr stark beeinflusst waren von der Zürcher Reformation und von den Vorgängen auf der Zürcher Landschaft, dass eben Embrach, wie schon erwähnt, 1524 schon die Aufhebung der Leibeigenschaft mit evangelischer Begründung gefordert hat. Und die Bauern in Zürich, die wollten auch den deutschen Bauern 1525 zu Hilfe eilen. Und die Stadt Zürich, die Regierung musste das aktiv verhindern, indem sie die Übergänge am Rhein, die Brücken, sicherte. Trotzdem ist es etlichen Zürcher Bauern gelungen, das Heer der Bauernkrieger zu verstärken. Und es gab also auch Zürcher Bauern, die auf der Seite der deutschen Bauern gekämpft haben.
Und nun feiern wir jetzt in diesem Jahr eine Gestalt, die haben wir schon öfter erwähnt, Katharina von Zimmern. Also die steht in der zweiten Jahreshälfte in Zürich im Mittelpunkt eines größeren offiziellen Gedenkens. Was sagt es denn uns, was sagt es Ihnen, wenn so eine Gestalt wie Katharina von Zimmern hier im Mittelpunkt eines Gedenkens steht?
Zu Recht steht sie im Mittelpunkt, weil sie allein hätte einen Krieg auslösen können. Hätte sie jetzt zum Beispiel gesagt, eidgenössische Orte, die katholisch geblieben sind, bitte kommt und macht die Reformation rückgängig. Verhelft unserem Kloster wieder zu den alten Rechten. Dann wäre die Eidgenossenschaft in einem blutigen Krieg gestürzt worden. Weil das wäre eine Pflicht gewesen für die eidgenössischen Orte in der Innerschweiz, der Äbtissin zur Hilfe zu kommen. Aber sie war Diplomatin. Sie wolle das nicht.
War das kluges Eingreifen oder hatte sie auch eigentlich keine großen anderen Möglichkeiten, außer einen wirklich blutigen Bruderkrieg?
Das, was ich von dieser sehr gebildeten, klugen Frau gehört habe, lässt mich denken, sie war eine dem Frieden verpflichtete Frau. Eine zutiefst religiöse Frau und die eben ein Blutvergießen verhindern wollte. Und zwar in doppeltem Sinn. Sie wird vorausgesehen haben, dass es zu schweren Konflikten mit den Bauern kommt. Und es kam ja eben 1525 auch zu Klosterbesetzungen. Und zweitens sah sie voraus, dass es schwierig werden würde, in der Eidgenossenschaft reformierte Kantone und katholische Orte irgendwie in Harmonie zu behalten. Und es waren ja nur noch wenige Nonnen da. Ja. Und dann wird sie gedacht haben, am besten übergebe ich diese großen Ländereien, diese großen Besitz der Stadt, und die Stadt wird es dann richten müssen.
Sie haben ja einen Roman geschrieben über diese Zeit, das haben wir schon gesagt. Ist es Spoilern, wenn man eine Szene nochmal doch schon jetzt herausgreift?
Nein, nämlich, dürfen Sie.
Das darf ich, nämlich wo zu Pfingsten große Umzüge, also immer große Umzüge in Zürich gemacht wurden und diese letzte Äbtissin in einem offenbar blauen, himmelblauen Gewand, wie so eine Himmelskönigin. Ich nehme mal stark an, nicht gegangen, sondern irgendwie auf einer Sänfte geführt wurde.
Das glaube ich jetzt nicht, aber sie ist sicher gegangen.
Ach so.
Aber sie war im Zentrum dieser Zeremonie.
Ein großer Umzug.
Sie war die Stadtherrin.
Die Nonnen, die Beginen, waren die bunt angezogen zu so einem Anlass im Spätmittelalter?
Ich kann sie jetzt auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall muss das eine sehr, sehr eindrückliche Sache gewesen sein.
Ich musste denken auch an Pompa. Pompa sind in der Antike in Rom diese großen Umzüge gewesen. Mächtige Parteien in Rom haben die organisiert und viel Volk ist mitgelaufen. Am Rande gab es dann auch immer karnevaleske Momente bei den Pompe in Rom. Damals in Zürich war das so, es war schon sehr stark religiös geframed. Man hat diese Reliquien mitgeführt auch.
Ja, ja.
Und aber Volksfestcharakter hat es auch. Und also sie ist da groß, also wirklich die Herrin, als Herrin der Stadt aufgetreten.
Ja, sie stand im Zentrum. Also symbolisch und in Wirklichkeit.
Und dann haben Sie in Ihrem Roman, wo diese wichtige Täuferfigur im Zentrum steht, dieser unglückliche Konrad Grebel, die Erzählfigur ist eine Frau, nämlich seine Schwester, die sein Schicksal beobachtet. In diesem Roman kommt die gerade nochmal geschilderte Äbtissin auch noch ein zweites Mal vor, aber da ganz am Rande. Die Schlüsselübergabe an den Stadtrat, dem haben Sie da kein großes Gewicht. Also das erwähnen Sie gar nicht. Sie kommt einfach vor als Privatfrau. Also sie hat vorher als Äbtissin einen feudalen Haushalt gehabt. Ein Großunternehmen, kann man sagen, mit all diesen Einkünften der tributpflichtigen Bauern. Und danach war sie auch eine reiche und gut gestellte Frau. Sie konnte sich da, heute würde man sagen, eine sehr gute Abfindung aushandeln.
Ja, eben im Roman kommt sie nur ganz am Rand vor. Aber mir lag es schon auch daran, sagen wir mal, zu gucken, was haben denn die Frauen in der Reformation gemacht? Weil es wird ja zu Unrecht werden nur immer die Männer erwähnt, Zwingli, Luther und so weiter und so fort. Und mich hat das schon interessiert, was wird aus den Frauen in der Reformation? Und wir haben Konrad Grebel, die Hauptfigur des Romans, erwähnt. Sein Vater war im Kleinen Rat zuständig für Außenpolitik. Und er hatte eben außerordentlich gute Beziehungen zur Innerschweiz, weil seine Frau, die Dorothea, die war die Tochter eines ehemaligen Landammanns aus Uri. Und deshalb hatte er vorzügliche Kontakte. Und das wurde ihm dann aber zum Verhängnis, weil als eben die erwähnten Felsführer, sage ich jetzt mal, des Idinger Sturms ausgeliefert wurden nach Baden, wurde niemand anders als Jakob Grebel nach Baden geschickt, musste um das Leben dieser vier Ausgelieferten kämpfen. Und er hat es nicht geschafft. Er konnte nur den Jüngsten retten vor dem Tode. Die drei anderen wurden hingerichtet. Und das hat ihm Zwingli nie verziehen. Und deshalb wurde im Herbst 1526 dann Jakob Grebel tatsächlich in Zürich auch zum Tode verurteilt, hingerichtet, enthauptet. Das ist dann sozusagen der Höhepunkt des Romans.
Das eine sind die Bauernaufstände, die Bauernkriege. Das Wort Tumult ist damals in die deutsche Sprache übersetzt eingewandert als Aufruhr. Zunächst ist dieses Wort bei Luther in Schriften gegen die Bauern aufgetaucht, auch bei Zwingli. Und auf der einen anderen Seite, da feiern wir nächstes Jahr in Zürich ein Jubiläum, nämlich da wird es auch den Mennonitischen Weltkongress geben in Zürich im Frühling, weil 2025 jährt sich zum 500. Mal aus der Taufe holen der Täufer, könnte man fast sagen, im Hause eines des besten Freundes, glaube ich, von Konrad Grebel in diesem Hause, das seine Mutter Anna Manns geführt hat, ist das damals aus der Taufe gehoben worden. Und da haben wir was anderes, da haben wir, was man so politischen Messianismus nennen kann, eine extreme Naherwartung gehabt, ein apokalyptisches Weltbild, so quasi das Reich Gottes ist eigentlich schon da, wir müssen nur danach leben. Also man hat Zwingli nochmal überholt an Radikalität des evangelischen Lebens, und die sind ja dann und die waren Pazifisten auch, sehr blutig verfolgt worden.
Ja, und eben Sie haben recht, dass Sie da die Frau Annemanns erwähnen, weil bei den Täufern eben und Täuferinnen waren die Frauen gleichgestellt. Und die Täufer und Täuferinnen, der Staat, die hatten eben ihre Bastionen auch auf dem Land, vor allem in der Gemeinde Zollikon. Das war die radikalste Gemeinde überhaupt, Zollikon. Die haben auch begonnen, als allererste Gemeinde, die Bilder zu zerstören, weil eben die Bauern waren enttäuscht, die fühlten sich hintergangen, betrogen. Jetzt haben sie immer wieder gestiftet für Heiligenbilder, und jetzt heißt es, die Heiligen können gar nichts, die bewirken gar nichts. Das sind gewöhnliche Menschen gewesen, verdienstvolle vielleicht, aber die können nichts tun für unsere Verzehnheit.
Da möchte ich jetzt auch keine Kerzen spenden sozusagen, wenn die mir gar nicht helfen können. Dann, das war ja auch ein ökonomischer Faktor, oder?
Ja, Kerzen waren teuer und Opfern, und die Bauern mussten immer wieder zahlen für diese Verrichtung, für das, für jenes und so weiter. Aber sie taten das gerne, solange sie glaubten, das wird meine Ahnen, die im Fegefeuer braten, befreien, oder das wird mir den Eingang ins Paradies sichern. Aber als sie hörten, dass das alles unnütz ist, dann waren sie echt verärgert.
Und diese Täuferbewegung ist dann ganz direkt mit Gott verbunden. Da gibt es nicht mehr diese Mittelinstanzen. Und ist aber eben auf diese Weise auch sehr radikal für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung aufgetreten. Und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Und was dann weitergelebt hat in kommenden Jahrhunderten, ist immer noch dieser Kampf gewesen für Gerechtigkeit, aber dann ohne Religion.
Ja, also eben, wie gesagt, die Bauern, denen wurde jetzt in der Stadt Zürich gesagt, nichts damit Aufruhr, nichts damit Revolte, ihr müsst gehorsam sein. Paulus hat das gesagt, also gilt das, das ist göttliches Wort. Und die Bauern mussten dann im 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, erst wieder lernen, ohne den Rekurs auf das Evangelium Forderungen zu stellen, nach Gleichberechtigung und so weiter, es gesellschaftlich weiterging. Und die Forderungen der Bauern, die sie eigentlich seit dem Spätmittelalter hatten, Autonomie, über eigenes Geld verfügen und so weiter und so fort, die wurden dann erst im Bundesstaat 1848 erfüllt. Und Autonomie der Dörfer, das war eine revolutionäre Sache. Und heutzutage im 21. Jahrhundert ist ja der Kanton eher konservativ. Also heute ist es umgekehrt. Heute will die Stadt Zürich in der Ökologie, in Gerechtigkeitsfragen und so weiter, auch weltweite Solidarität und so weiter, möchte fortschrittlich sein. Und der Kanton bremst. Die Bauerngemeinden, die haben ihr Ziel 1848 erreicht und die sind jetzt ganz zufrieden. Die haben ihre Kirche im Dorf und die verfügen über eigenes Geld. Und das ist auch alles gut so. Aber sie vergessen, dass sie eigentlich Revolutionäre waren. Und ich war immer irgendwie enttäuscht, dass sie sich nicht mit der Befreiungsbewegung in Lateinamerika, in Afrika solidarisiert haben.
Befreiungstheologie.
Genau, mit der Befreiungstheologie. Und da sind wir wieder beim Katholizismus. Kardinal Ratzinger in der Glaubenskongregation und später als Papst, der hat die Befreiungstheologen verdammt. Und aus der Kirche ausgeschlossen, zum Schweigen verurteilt. Und dieser Kampf ist jetzt in der katholischen Kirche noch nicht zu Ende.
Und auch nicht der Kampf der Frauen, der ist noch ganz am Anfang.
Na klar.
Ja, ich bin vor 3 Jahren auch aus dem Grund reformiert geworden, dass wir hier einfach als Frauen ganz andere Spielräume haben.
Ja, genau. Ich bin ja katholisch erzogen, seit 17. Altersjahr nicht mehr religiös. Wenn ich sagen sollte, warum es gut war, die Reformation zu.
Schön, dass ich das verwechsel, Freudscher Versprecher.
Ja, dass es zu dieser Revolution und Reformation gekommen ist, das ist die Frauenfrage. Es gibt in der evangelischen Kirche Predigerinnen und Pfarrerinnen und das wird noch eine Weile dauern, fürchte ich, bis die Katholischen bereit sind, das zuzuerkennen.
Aber bevor ich Sie gehen lasse, muss ich noch was beichten. Ich habe mit der Äbtissin, mit dieser Zürcher Äbtissin große Schwierigkeiten. Ich sehe in ihr ganz stark so eine Feudal-Äbtissin, die auch ein abgehobenes Leben geführt hat, eine hochadlige Dame und die später dann auch noch sehr feudal gelebt hat und kurz nachdem sie aus dem Kloster ausgetreten ist, hat sie ja einen Söldner, Großunternehmer hier geheiratet, der tausende Männer eben verkauft hat an verschiedene Potentaten in Europa. Viele kamen ja aus dem Land, waren ja Bauernsöhne, wo diese Bauernsöhne wenig Perspektiven hatten. Nun, diese Frau und diese Konstellation, man kann dazu sagen, ja, der Mann von Reischach ist dann in Kappel tatsächlich an der Seite von Zwingli auch gefallen im Kampf für die Reformation irgendwo. Aber ich tue mir ganz schwer, ich habe richtig Mühe mit dieser Konstellation. Und da ist vielleicht auch die Prägung schon dieses postkoloniale Denken, dass der Feudalismus auch eine Form wie, ja, das ist auch vom Prinzip auch eine Art Kolonialismus.
Okay, also ich bin ja sehr gespannt auf die neuen Biografien, die es gibt oder die Biografie, die bald erscheinen wird. Aber So wie ich die Sache verstehe, war das so. In Kloster Oettenbach in Zürich, aber eben auch in der Frau-Münster-Abtei waren Nonnen gut. Und die meisten im Mittelalter, im Spätmittelalter oder eben auch im 15. oder im 16. Jahrhundert, die meisten Frauen, die in die Klöster abgestellt wurden, sage ich jetzt mal, die waren guter oder eben adliger Herkunft. Und die wurden in die Klöster abgeschoben, weil die Männer in diesen Familien eben das Erbrecht hatten und dieses Erbe nicht teilen wollten mit ihren Schwestern. Und insofern war es nicht immer freiwillig, dass Frauen ins Kloster gegangen sind.
Ich selber war Ursulinenschülerin in Klagenfurt und selbst meine Oma war da, auch meine beiden Omas, und die haben noch erzählt, sie haben erlebt, wie Nonnen, also wir sind da im frühen 20. Jahrhundert, also wie Mädchen da gegen ihren Willen reingebracht wurden. Die brauchten sich nur verliebt haben oder so und die Familie fand das nicht okay. Also die weinenden Mädchen sind da richtig so zwangs abgestellt worden.
Ja, und also eben diese Freiwilligkeit dürfen wir nicht voraussetzen. Und dann, was haben die gemacht? Sie haben natürlich dann gelesen, sich weitergebildet. Und das waren kluge Frauen und das waren auch Freiräume. Und sagen wir mal, Frauen, die jetzt, sagen wir mal, heute würde man sagen, die nicht heiraten, keinen Mann heiraten wollen, die eher Freundschaften mit Frauen pflegen und so weiter, die fanden da einen Freiraum. Auch gilt es auch für die Beginen. Und diesen Freiraum haben sie genutzt und ich glaube, was ich jetzt von dieser Äbtissin weiß, dass sie sich so klug, so pazifistisch auch für eine friedliche Beilegung des Klosterstreits ausgesprochen hat und verzichtet hat. Also ich glaube, sie war eine Intellektuelle.
Nun stellt sich die Frage, inwiefern ist eine Persönlichkeit wie Katharina von Zimmern und ihr Ehemann, inwiefern können wir die als reformiert betrachten?
Ihr Ehemann, ja, wegen diesen Solldienstgeschichten, war ja in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Die hat dann mit ihm in Diesenhofen gelebt und dann wurde er amnistiert. Dann sind sie zurückgekehrt.
Vielleicht auch in Rücksicht auf sie, auf ihre hohe Stellung und was man ihr alles verdankte.
Genau, haben die gedacht, gut, die ist jetzt mit dem verheiratet, also lassen wir den leben und er darf zurückkommen. Und dass sie eben, die ehemalige Äbtissin, zurückgekehrt ist nach Zürich und dann an den reformierten Gottesdiensten teilgenommen hat, zeigt ja, dass sie von der Reformation doch ziemlich überzeugt war oder ein gutes Stück überzeugt war. Weil wäre sie jetzt katholisch geblieben in ihrem Innern, wäre sie nach Luzern gegangen oder irgendwie in eine deutsche katholische Stadt und hätte da weiterhin katholisch gelebt. Aber sie ist zurückgekommen. Also das deutet doch ziemlich deutlich, also das deutet darauf hin, dass sie reformiert war, dass sie doch überzeugt war von der Kirchenrevolution.
Sie haben ja jetzt dem Konrad Grebel ein Denkmal gesetzt, da würde ich sagen, und auch der Barbara Grebel, seiner Schwester, und da, deren Vater ist ein Eisenhändler, ein Großhändler, also eigentlich auch ein Zulieferer für die Rüstungsindustrie gewesen. Mhm. Und da hat man ja auch das, wie dieses schlechte Gewissen in diesen Familien. Ich musste daran denken, 300 Jahre später, die Basler Bürgersöhne haben auch eine Erweckungsbewegung und gründen dann die Basler Mission. Ah, da habe ich irgendwie so eine Analogie gesehen. Aber was nun diese adelige Äbtissin anlangt, ich persönlich ich würde sagen, das war schon eine sehr, sehr hochgestellte Persönlichkeit. Und gerade diese Situation der Bauern, ich glaube, die hat sie wahrscheinlich nicht richtig gesehen.
Oder sie hat eben vorausgesehen, dass es zu schwerwiegenden Konflikten kommt und dachte einfach, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das lösen soll, soll es der städtische Rat machen.
Ist das eine große Tat?
Ich glaube ja.
Ja.
Sie hat definitiv mit dazu beigetragen, dass es die Schweiz in der heutigen Form gibt. Weil es damals, 1524, also vor dieser Schlacht in Pavia im Februar 1525, zu einem Krieg zwischen den innerschweizer katholischen Orten und Zürich gekommen wäre, wäre das ganz grauenvoll geworden. Und ich glaube, die Spaltung der damaligen Eidgenossenschaft, die wäre dann noch viel tiefer gewesen. Also auf jeden Fall hat sie sehr vielen Menschen das Leben gerettet.
Sie haben gesagt, Sie haben sich auch angeschaut, die Stellung der Frau damals. Welcher Frau würden Sie denn ein Denkmal setzen?
Allen Frauen, weil eben ihr Handlungsspielraum wurde eingeengt durch die Reformation, was nicht voraussehbar war und was auch nicht nötig war. Die Täufer und Täuferinnen haben das ja bewiesen. Die haben für die Gleichstellung gesorgt, da durften auch Frauen predigen. Und diese patriarchale Wende in der Reformation, die war durch niemanden voraussehbar. Und wie kam das? Die Reformierten, die wollten plötzlich eben die Sitten verbessern. Und dann gab es Sittenmandate. Und dann wurde loses Leben, Ehebruch und so weiter, wurde unter Strafe gestellt. Frauen, die eben mal einen Liebhaber hatten oder so, die wurden dann ganz schlimm bestraft. Und für sie gab es dann in der offiziellen Kirche keinen Platz mehr. Kein Platz mehr. Die Beginenhäuser wurden geschlossen, die Klöster wurden säkularisiert und die Frauen mussten dann Hauben tragen, züchtig einhergehen, nur noch schwarz tragen. Das Tanzen wurde verboten. Am Anfang durften noch 3 Tänze bei einer Hochzeit geführt werden, später dann auch nicht mehr. Und dieses musikalische im 16. und im 17. Jahrhundert wurde dann auch verboten, weil die Leute dachten, wenn es Epidemien gibt, wenn es Kriege gibt, wenn es Hungersnöte gibt, dann ist das alles eine göttliche Strafe. Und um den Zorn Gottes abzuwenden, müssen wir ein züchtiges, sittliches Leben führen. Und deshalb haben die Stadtherren, da waren keine Frauen mehr drin, haben gesagt, um den göttlichen Zorn abzuwenden, müssen wir einfach so fromm leben wie nur immer möglich. Und das traf vor allem eben die Frauen auch.
Eine Parallele struktureller Natur sehe ich auch zur Gegenwart, wo die Stellung der Frauen sich sehr, sehr gebessert hat, aber wo wir auch sehen, wenn es Parteien nicht gelingt, tiefe Sozialreformen durchzubringen, macht man gerne Symbolkämpfe und Kulturkämpfe.
Ja, wir sind jetzt tatsächlich wieder in einer Phase, wo sehr, sehr viele Konflikte anstehen, sehr große Probleme auf eine Lösung warten. Und ich hoffe nur, dass die Leute vernünftig sind und eben kriegerischen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen und eben dafür sorgen, dass die Leute miteinander im Gespräch bleiben, selbst wenn sie die Meinung des Gegenübers nicht teilen.
Dankeschön, Herr Kamba.
Ich danke Ihnen.